Wenn es so weitergeht, dann könnte irgendwann mal eine Reiswarnung ausgesprochen werden. Ja, keine Reise, sondern eine Reiswarnung. Denn Reis zählt neben Mais und Weizen zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln auf der Welt. Vor allem in Asien hat Reis einen hohen Stellenwert und dort wird es bis 2050 rund 1 Milliarde Menschen mehr geben und damit auch fast 1 Milliarde Reisesser mehr. Damit alle genug zu essen bekommen können, muss man mehr Reis produzieren. Da die Anbauflächen jedoch nicht viel wachsen können, schließlich will die 9 Milliarde Menschen in Asien ja auch irgendwo noch wohnen, muss dann ein neuer Reis her. Der sollte auch auf schlechten Böden sehr gut wachsen. Das Internationale Reisforschungsinstitut IRI auf den Philippinen arbeitet unter Hochdruck an einer Art Superreis. Was der können muss und wie weit die Forschung ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Lucian Haas, der sich intensiv mit dem Reis beschäftigt hat. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Ja, Lucian, du hast mit vielen Forschern aus verschiedenen Projekten am IRI gesprochen. Sind die denn guter Dinge, einen neuen Superreis entwickeln zu können?
Ja, erstaunlicherweise habe ich beim IRI so eine Art Aufbruchstimmung erlebt. Und erstaunlich ist es deshalb, weil eigentlich so in den vergangenen 20 Jahren stockt diese Reisforschung ein bisschen, weil man hat festgestellt, der Reis, man hat einen guten Reis schon gezüchtet, aber der Ertrag von diesem Reis, der lässt sich kaum noch steigern. Der liegt so bei 10 bis 12 Tonnen pro Hektar unter absolut idealen Bedingungen. Und in der Praxis liegt er sogar weiter drunter. Und da kommt man irgendwie bisher nicht weiter.
Und woher kommen dann jetzt diese neuen Hoffnungen der IRI-Züchter?
Der Grund für diese neuen Hoffnungen sind eigentlich neue Züchtungsmethoden, die entwickelt worden sind. Das Ganze läuft unter dem Fachbegriff markergestützte Selektion. Mhm. Früher haben die Züchter ihre Kreuzungsexperimente einfach die Pflanzen untereinander gekreuzt und dann haben sie geschaut, wie sehen die aus und haben sie also nach dem Aussehen ausgewählt, so nach dem sogenannten Phänotyp. Und jetzt sagt man, man kann auch sich die Gene ganz genau anschauen und dann guckt man nach dem Genotyp.
Das habe ich im Bio mal gelernt.
Ja, und diesen Genotyp, da kann man wirklich mit Markern feststellen, ein ganz spezifisches Gen ist in meiner Pflanze drin. Und mit diesen Genmarkern kann man dann sehr schnell diese Pflanzen auswählen und selektieren. Und weil das sehr viel schneller geht, kann man auch sehr genauer damit züchten.
Das ist ja dann schön und gut, aber wie lässt sich damit dann jetzt genau der Ertrag steigern?
Ja, je mehr man nun über die Funktion dieser einzelnen Gene weiß, desto gezielter kann man diese in der Züchtung einsetzen. Und die IRI-Züchter arbeiten jetzt daran, Gene zu finden, mit denen sie in dieser Praxis diese erzielbaren Erträge einfach steigern können. Nicht diesen Absoluter-Ertrag, aber erstmal den, den man wirklich haben kann. Also so mehr Netto vom Brutto, kann man eigentlich sagen. Und das geht vor allem darum, Pflanzen zu finden, die besser mit irgendwelchen negativen Umwelteinflüssen umgehen können. Wenn schlechtes Wetter ist, der Boden ist schlecht, es wird schlecht gedüngt oder so weiter. Und da kann man mit einzelnen Genen doch ganz schön guten Einfluss haben.
Hast du denn da ein Beispiel, wie groß der Einfluss eines Gens sein kann?
Also es gibt zum Beispiel ein Gen, das haben die gefunden, das nennt sich Sub-1. Und dieses Sub-1-Gen, das haben die IRI-Forscher in einer indischen Landrasse gefunden, aber jetzt kreuzen sie das in viele andere Sorten mit ein, weil dieses Sub-1-Gen bewirkt, dass diese Pflanzen mit Hochwasser gut umgehen können. Normalerweise, ich meine, Hochwasser in den asiatischen Flussdeltas gibt es das relativ häufig. Wenn dann Hochwasser kommt und die Pflanzen stehen ganz unter Wasser, dann ist die Ernte ziemlich schnell dahin. Mit diesem Hochwassergen Sub-1 können die Pflanzen plötzlich bis zu 14 Tage lang absolutes Hochwasser ertragen. Wenn sie danach wieder trocken fallen, wachsen sie fast noch ganz normal weiter, erzielen immer noch bis zu 80% des normalen Ertrages, was sie erzielen könnten. Damit ist das Gen so eine Art Ertragssicherung oder eine Ernteversicherung, kann man eigentlich sagen. Und so wie diese Sub-1-Gen haben diese IRI-Forscher mittlerweile auch andere Gene auf dem Schirm und forschen schon daran. Das sind Gene für Salzverträglichkeit, Gene für eine bessere Düngeraufnahme, für Trockenheitsresistenz und so weiter. Da ist also noch einiges in der Pipeline.
Müssen denn dann zwingend Gene von anderen Pflanzen eingesetzt werden, die jetzt bestimmte Eigenschaften haben, die man dazu braucht?
Ja, das ist auch eine der überraschenden Entwicklungen. Eine ganze Weile hat man auch am IRI gedacht, dass man ohne diese Gentechnik und ohne Gene aus anderen Pflanzen, aus anderen Organismen da gar nicht weiterkommt. Und das hat mir auch zum Beispiel der Forschungsleiter vom IRI, der ist ein Deutscher, das ist Achim Dobermann, der hat gesagt, wir haben wirklich damit gerechnet, es geht gar nicht anders. Und heutzutage mit diesen neuen molekularbiologischen Methoden, mit diesen Genmarkern, hat sich dieses Bild der Züchtung völlig gewandelt. Man muss wissen, am IRI, die haben eine Genbank, da lagern 115.000 verschiedene Reissorten drin. Und da sagen die, da ist ein solches riesiges Potenzial, ein so großer Genpool, da können wir erstmal wirklich aus den Vollen schöpfen. Und das IRI wird noch in diesem Jahr verkünden, dass sie jetzt mittlerweile von 4.000 solchen Reissorten das ganze Genom sequenziert haben. Bisher gab es offiziell nur von 3 solchen Reissorten die Genome. Okay. Jetzt hat man viel, viel mehr Geninformationen, auf die man zurückgreifen kann. Und da heißt es dann halt, wenn man diese vielen Gene noch entschlüsseln kann, dann wird man da sicherlich auch noch viel mehr finden, die man irgendwie einsetzen kann und dann in der Züchtung auch wirklich weiterzukommen.
Werden denn die auf diesem Weg dann erreichbaren Ertragssteigerungen ausreichen, um vielleicht die Reisversorgung der Welt wirklich auch für die Zukunft zu sichern?
Das ist so eine große Frage. Zumindest für diese nächsten 10 bis 20 Jahre, da sagen die Forscher, mit dem, was wir derzeit in der Pipeline haben, da sind wir schon gut dabei, da werden wir deutliche Ertragssteigerungen zumindest so in der Praxis erzielen, das wird schon ausreichen. Aber wenn wirklich diese 1 Milliarde mehr Menschen bis zum Jahr 2000 oder in Asien zumindest 1 Milliarde mehr bis zum Jahr 2050 kommt, da kann es schon knapp werden. Und da sagen die, vielleicht brauchen wir wirklich noch einen, wie auch immer, einen Durchbruch, einen neuen Superreis, der auch diese 10 bis 12 Tonnen Ertragsmaximum wirklich durchbricht. Und da gibt es auch ein Projekt am IRI, das ist geradezu radikal. Da wollen die Forscher daran arbeiten, die Photosynthese des Reises viel effizienter zu machen. Und die muss dafür allerdings dann in der Pflanze komplett umgebaut werden.
Das heißt, was kann man da verbessern?
Naja, in der Natur hat sich im Laufe der Evolution haben sich eigentlich 2 Arten der Photosynthese herausgebildet. Die Fachleute sprechen da von sogenannten C3 und vom C4-Stoffwechsel. Ich will da jetzt nicht voll ins Detail gehen, aber man kann sagen, C4-Stoffwechsel ist bei tropischen Pflanzen viel effektiver. Die können mehr Pflanzenmasse mit weniger Energie aufbauen. Und da ist zum Beispiel Mais ist so eine Pflanze, Hirse, Zuckerrohr zählt dazu. Reis ist leider eine C3-Pflanze. Der wächst zwar in den Tropen, aber ist da nicht so gut. Und dann sagen jetzt die Forscher, na, lasst uns doch aus dem C4-Pflanzen die Gene nehmen und die in den Reis übertragen. Allerdings geht das nicht mit einem einzigen Gen, sondern man hat bisher gefunden, im Mais sind es 11 Gene, die dafür zuständig sind. Und diese 11 Gene wollen sie jetzt in den Reis übertragen und dann wirklich so massive Gentechnik dafür einsetzen. Mhm. Allerdings heißt das auch, sowas wird bisher noch nie versucht. Das ist wirklich Gentechnik im Super-Einsatz. Ob das dann wirklich klappt und am Ende eine Reissorte rauskommt, die das auch mehr dann bringt, das weiß heute eigentlich noch keiner.
C3 und C4. Kannte ich bisher nur von Professoren. Bleiben wir beim Reis. Wann wird es denn die ersten C4-Reissorten dann geben?
Ja, das ist natürlich schwer zu prognostizieren, wenn man noch gar nicht weiß, ob es klappt. Aber die Leiterin dieses C4-Projektes am IRI, die Jackie Dionora, die hat mit mir gesprochen und die war eigentlich ziemlich optimistisch. Die hat gesagt, wir glauben schon, dass wir so in 5 bis 10 Jahren sind wir soweit, zumindest im Labor erste Pflanzen zu haben, die das können. Und schon 10 Jahre später, also jetzt in 20 Jahren könnten Bauern schon C4-Reispflanzen anpflanzen. Ob das wirklich so kommt, naja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Wissenschaft ist häufig doch nicht so linear, wie die sich das dann vorstellen. Außerdem ist dann immer noch diese große gesellschaftliche Frage, da ist ja massive Gentechnik drin und das wird von vielen Leuten auch kritisch gesehen. Also die Frage ist, wird die Gesellschaft dann wirklich Pflanzen akzeptieren, in die der Mensch so massiv eingegriffen hat? Und das kann heute, glaube ich, noch niemand sagen.
Das stimmt wohl. Vielen Dank für die Infos zum Reis und zur Reisforschung. Wem das noch nicht reißt, der kann noch mehr Infos bekommen. Wissenschaftsjournalist Lucian Haas hat nämlich ein halbstündiges Feature mit dem Titel Das Gute im Reis, so heißt es, ne? Produziert. Es läuft bei Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr im Deutschlandfunk.